die Fastenzeit hat angefangen. Eine Zeit, die zum Stillsein, zum Nachdenken wie geschaffen ist. Davilo ist das Kirchenmagazin vom heutigen ersten Fastensonntag etwas dazu beitragen. Ihr hört im ersten Teil die Predigt mit dem Pfarrer Dr. Stefan Schneider aus Natersch. Er verkündet uns das Wort Gottes. Neben kirchlichen Nachrichten und Informationen könnt ihr dem Gespräch zwischen dem Alois Grichting und dem Jesuitenpater Henri Volken zuhören. Das Thema: Sein Wirken in Indien, Rom und Genf. Das ein kurzer Überblick von unserer Sendung. Musik begleitet uns jetzt in der Verkündigungsteil. Lehren Sie in uns einwirken, um nachher noch besser die Botschaft aufzunehmen, die der Pfarrer Schneider an uns richtet. Alle Organisationen in Genf. Er weiss darüber viel zu erzählen. Loset nochmal.
Pater Henri Volken, ihr seid Oberwalliser, der ein bisschen in der Welt ist umeinandergekommen. Ich kann mir sagen, dass ihr in Indien seid, dass ihr auch in Rom seid und in Genf arbeitet ihr jetzt und so weiter. Im Oberwallis aber seid ihr vielleicht doch eher unbekannt. Könnt ihr dir erst kurz einmal gerade etwas über Evers Leben bisher sagen?
Ja, zuerst danke ich Ev, dass ich die Gelegenheit habe. Das stimmt, dass ich eben nicht so bekannt bin im Oberwallis, weil ich immer im Ausland war. Ich bin Bürger von Fiesch und bin Schwarzenmarkt geboren. Und ich habe im Kollegium Zprik studiert, aber habe Matura in Semmeris gemacht. Und 1946, nach der Rekrutenschule, bin ich zusammen mit meinem Freund von Münster, Hermann Bacher, sie ist weiter getreten und habe das Noviziat gemacht. Und er hat beide angemeldet, nach Indien zu gehen. Und so sind wir 1948, also mit einem alten Frachter von Napoli nach Indien gefahren. Und da hat das Leben in Indien angefangen.
Ihr habt in Indien neu studiert und sicher auch die Kultur von dem Land und Sprache gelernt kennen. Was haltet ihr von diesen Kulturen, die ist doch relativ geografisch weit entfernt sind?
Ja, zuerst muss ich sagen, dass ich alle Studien in Indien gemacht habe. Zuerst Englisch gelernt und dann indische Sprache gelernt. Und nach einer Seminarstudie, das heisst Philosophie und Theologie. Und am Schluss noch an der Universität, Soziologie. Und da ist mir natürlich als Junger ganz tricho in die Kultur und Geschichte von Indien. Und ich habe oft vergessen, dass ich nicht ein Inder bin. Man hat sich begeistert für die ganze Geschichte von Mahatma Gandhi, die Befreiungsbewegung. Und natürlich auch die Kultur, die ganze Religion. Und es ist eben immer aufgegangen, dass es andere Zivilisationen hat und das zu entdecken, was das ist, versteht man natürlich bloß, wenn man das erlebt und eben da gelebt hat wie wir.
Könnt ihr heute noch in den Sprachen, die da unten sind, schreiben und lesen so?
Ja, ich bin zwar natürlich in ganz Indien umeinander gekommen und ich habe die Sprache vom Staat von Bombay habe ich gelernt, die heisst Marathi. Das ist eine von den Sprachen, die ursprünglich vom Sanskrit kommen. Es gibt in Indien zwei grosse Sprachgruppen. Eine heisst Dravidische, die ist vom Süden, und Sanskritische, das sind die vom Norden. Und ich habe die Sprache schon gut gelernt. Und obwohl ich viele Jahre weg war, also im Süden war, und nachher im Norden und in ganz Indien, kann ich die noch heute reden.
Ihr habt euch in Indien primiziert, wie ihr mir gerade gesagt habt. Und das wäre doch so, ihr habt dafür die jesuitische Idee geschafft in Indien. Wie hat sich die konkret geäussert? Was habt ihr nachher Primiz in Indien konkret gemacht?
Ja, es stimmt. Ich bin vom indischen Bischof geweiht worden. Und ich habe immer schon während meiner Studien bin ich eigentlich ziemlich verwickelt mit Studenten, die am Einsatz waren. Und das hat mich interessiert, die grossen Fragen von Armut und Armutsbekämpfung und wie es möglich ist, dass da wirklich das neue Land irgendwie vorwärts kommt. Und das geht natürlich auch viel ungerecht. Und so habe ich schon während der Studie mich für das interessiert und eigentlich schon allerlei so gemacht, konkret, dass ich dann nach der Spezialstudie an der Universität von Pune bin nach Delhi geschickt worden und bin Mitglied worden vom, das heisst man, Indian Social Institute. Das heisst ein Institut, wo Forschung betrieben wird, wo Bücher veröffentlicht wird, aber auch Leute dort ausbilden. Und das war meine Aufgabe, gewesen, so ein Zentrum aufzubauen in Südindien für Ausbildung von Entwicklungsleiter Einheimische, von Animatoren, von Leuten, die sich multiplizieren und im ganzen Land arbeiten.
Es geht natürlich da um die Rechte von der Frau oder euch vielleicht um die Probleme, die die Kasten in Indien bringen. Und, oder wie seht ihr das?
Selbstverständlich. Das hat viel zu tun mit dem Kastenwesen, auch natürlich mit der Situation von der Frau. Aber es hat auch viel zu tun mit den Gruppen, gewisse soziale Gruppen eben, wie Kasten und Ureinwohner, die einfach ausgeschlossen sind vom Entwicklungsprozess und wo eben es die Aufgabe ist von der Kirche, wenn überhaupt Liebe etwas ist, dass man irgendwie so einen Einfluss hat, nicht nur an dem Kleinen, aber an der ganzen, wenn man so kann sagen, Politik, Entwicklungspolitik. Und das ist nur möglich, wenn man Leute dort ausbilden, die eben fähig sind, die sich zusammentun und so eben Gruppen helfen dort, uns oft fast, man kann sagen, Sklaverei rauskommen.
Die Institute, die ihr da vorher genannt habt, sind das irgendwie jesuitische Institutionen?
Also das Institut in Delhi, das ist von Jesuiten gegründet worden. Und die meisten natürlich sind Laien. Das sind etwa 7 Jesuiten, vielleicht 40, 50 Laien. Was ich gegründet habe im Süden, ist jetzt auch ein unabhängiges Institut geworden mit dem gleichen Namen, aber statt Delhi heisst es Bangalore. Und das ist natürlich, ich bin der einzige Jesuit da. Und ich habe mit Haufen Laien zusammengearbeitet und ich bin eigentlich ein schlechter Klostermann. Ich bin immer mit Laien gewesen und nicht nur gerade Christen, sondern auch Hindu. Sogar sehr noch mit denen zusammengearbeitet. Und so ist das jesuitisch in dem Sinn, dass man eben gegenwärtig ist und versucht irgendwie vielleicht zu inspirieren, Mühe zu geben, die Leute zusammenzubringen. Aber dass man eben auch offen ist und von denen dort lehren und zusammen dort arbeiten als Gleichgestellte.
Das freut mich natürlich, dass ihr immer mit Laien geschafft habt, weil ich bin ja auch ein Laie und ist jetzt Zusammenarbeit hier am Radio Rottenfaden gar nicht so schlecht da. Jetzt, Herr Pater, seid ihr aber nachher auf Rom gekommen und in Rom ist ja eher das Zentrum, könnte man sagen. Stimmt das?
Ja, das ist das Generalat, das heisst, da ist der General oben mit seinem Stab, wenn man so kann sagen. Und das ist ziemlich eine grosse Gemeinschaft von mindestens 60. Und mich haben sie eben nach Rom geprüft und ich habe nicht gewusst, was soll ich jetzt machen. Da war ein Jahr wegzugehen, das hat man also nichts gesehen. Andererseits habe ich mir gesagt, ja, wenn ich nicht gehe, muss schon stehen daran glauben. Und wenn man meint, ich kann nicht das machen, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, so weltweit zu arbeiten. Und Indien ist eins, aber Südamerika zu verstehen und Afrika zu verstehen und Indonesien und sogar Amerika und Europa, das ist ein bisschen viel. Und trotzdem habe ich gesagt, jetzt gar nicht. Und ich habe es nicht bereut.
Hättet ihr in Rom unten an als Berater oder wie habt ihr da genau geschafft?
Ja, da hat es natürlich verschiedene Dimensionen gehabt. Zuerst einmal bin ich Berater für Sozialfragen oder Sozialapostolat für Inja Generalobere und auch verschiedene Mithelfer. Das heisst, viele Sitzungen da. Ich habe in Rom oft in anderen Gremien geholfen, zum Beispiel alle Religiösen zusammen. Ich bin zum Beispiel in der Kommission für Frieden und Gerechtigkeit von allen Frauen- und Männerkongregationen und Orden in Rom. Da habe ich viele Jahre damit geholfen. Vielleicht noch eine wichtigere Aufgabe war, in Kontakt zu sein mit denen, die besonders im Einsatz sind, wenn ich selbst in Indien war, für 25 Jahre. Das heisst, Leute in Südamerika, in Afrika und in Asien. Und ich habe zum Beispiel auch mit den Jesuiten, die ich in Salvador hinumgebracht habe, ich eine Woche gelebt, bevor ich hinumgebracht wurde. Ich habe auch Bischof Romero, den Erzbischof Romero von Salvador, habe ich persönlich kennt. Und so habe ich hunderte von Leuten kennengelernt, weil ich eben hauptsächlich mit denen zusammengekommen bin, die im Einsatz sind, die sich einsetzen für die Armen, für die Menschenrechte und auch bereit sind, für das etwas zu zahlen, sogar mit dem eigenen Leben.
In Indien Wenn ich das vergleiche mit eurer Tätigkeit in Rom, in Indien habt ihr eher praktisch geschafft und ich nehme an, in Rom eher theoretisch. Wie ist das? Was hat euch besser gefallen?
Ja, ich weiß nicht, ob die Unterscheidung ganz stimmt. Ich habe nämlich in Indien schon praktisch geschafft, aber ich habe, glaube ich, habe immer versucht, den Leuten ein bisschen Vision zu geben, ein bisschen die Probleme tiefer zu verstehen, die weiteren Zusammenhänge zu sehen. Nämlich heute das Denken anreden und nicht bloß organisieren, dass die jetzt technisch fähig sind. Und darum habe ich mich immer verstanden als Animator, wo, wie man Französisch sagt, Animation, und weniger als eigentlich ein Manager.
Ja, und in Rom, da habt ihr natürlich Verschiedenes gesehen. Ihr habt euch auch noch schauen, wo die besten Einsatzplätze in der Welt sind und so weiter. Und das hat eben sicher Impulse gegeben. Jetzt noch eine Frage. Rom ist ja das Zentrum von der christlichen Welt, euch vom Jesuitenorden. Wie steht der Jesuitenorden heute in der Welt da? Was meinen ihr?
Ja, zuerst möchte ich sagen, dass, wenn ich das gerade gehört habe, habe ich mir selber gedacht, ja, das Zentrum von der Kirche ist eben immer Rom. Es ist jetzt in Südamerika und in den Philippinen und so weiter. Gell? Die Hälfte von den Katholiken im Jahr 2000 werden in Südamerika sein. Es ist natürlich höchste Zeit, dass man ein bisschen umdenken, auch in Rom, wenn man das so darf sagen. Aber jetzt mit dem Jesuitenorden, ich muss sagen, ich kann jetzt das mehr persönlich beantworten. Ich habe immer Freude daran gehabt, dass ich Jesuit bin. Und zwar aus dem Grund, weil ich genau gleich, wenn ich das selbst erlebt habe, dass ich sehe, wie von diesen 25'000 Mitgliedern oder 24'000, dass eben die grosse Freiheit haben, die Freiheit, wenn man mal begeistert ist für etwas, wenn ich zum Beispiel für Frieden, für Gerechtigkeit, für Volkserziehung, die lebensbezogen ist, haben wir ungeheure Möglichkeiten und Unterstützung. Und das habe ich etwas ganz Wertvolles gefunden. Und obwohl ich selbst zum Beispiel ganz wenig in Jesuitengemeinschaften gelebt habe vorher, ich bin eigentlich ein schlechter Jesuit gewesen, weil das ein Kriterium ist, habe ich aber immer Unterstützung gehabt, habe ich mich nie allein gefühlt und habe immer gewusst, dass andere hinter mir stehen. Und das, glaube ich, ist das Grosse, was ich sehe überall und besonders gerade in den Ländern, wo die Jesuiten wirklich ihre Wahl, das heisst die Option für die Armen und Promotion der Gerechtigkeit, in Tat hin umgesetzt, dass man sich sagen, da bin ich schwer beeindruckt von der Erneuerung, die stattgefunden hat, dass man dem Volk viel näher gekommen und darum haben wir so Häufer, die mit dem Leben bezahlt haben. Fast 30 Jesuiten sind darum umgekommen, sind umgebracht worden, weil sie eben das haben ernst genommen und gesehen, jetzt müssen wir den Armen näher kommen, weil wir sie die Mühe haben, ihre Menschenrechte zu verteidigen, für die einstehen, ob das kostspielig wird sein.
Wenn man in die Geschichte schaut, ist natürlich zu sagen, dass noch sehr viele Jesuiten schon vor der Märtyrertod im Interesse der Missionen und so gestorben sind. Ich glaube, ihr habt absolut recht, Herr Pater, dass wir die umlehren sollten, wenn wir sagen, weil die auf das zurückkommen mit dem Zentrum von Rom, das ist eher ein administratives Zentrum zum Teil geworden heute. Und ich danke eben, dass ihr da den Akzent richtig gesetzt habt. Jetzt so, weil ich hier ein bisschen Musik spiele, für Eva und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, und das ist ein bisschen eine mystische Musik, nämlich ein Kontrapunktus aus einer Fuge von Johann Sebastian Bach. Ich meine, Indien ist ja auch ein Land, in dem eine Versenkung möglich ist, in dem meditative Musik gerne gelost wird. Sehr wahrscheinlich ist es ein bisschen anders, aber ich wage es jetzt einmal, ein bisschen abendländische Musik hier zu machen. Das wäre also ein Kontrapunktus aus der Kunstfuge von Johann Sebastian Bach. Herr Pater Volken, ihr seid von Rom bald einmal weggegangen und sie ist zurück in die Schweiz gekommen. Das ist an sich ja gut, gell? Für ihn, nachdem er so viele Jahre weg war, ist das sicher einmal eine Gelegenheit gewesen, weitere Verwandtschaft hier im Oberwallis einmal wieder zu besuchen. Da ist ja der Guido Volken in Fiesch, gell? Der Dr. Bernhard Volken in Fiesch, Frau Rosmarie Wirtner Volken in Münster. Und dann hat er noch einen Bruder, einen berühmten, seinerzeit Redakteur am Walliser Bote, der jetzt so Ostschweiz Chefredakteur ist, der Marco Volken. Dann hat er die mal wieder schauen und besuchen. Aber sicher ist das nicht das erste Ziel gewesen. Warum sind die eigentlich zurückgekommen und warum gerade auf Genf?
Ja, nach 7 Jahren ist normalerweise also die Zeit vorbei in Rom, meistens so mit 6 Jahren. Und die Frage war, zurück nach Indien oder was? Jetzt hat mich der Schweizer Provinzial eingeladen und hat mir gesagt, warum kommst du nicht nach Genf? Wir brauchen da jemanden. Wir haben eine kleine deutsche Pfarrei, St. Boniface. Da ist ein internationales Studentenheim, wo du deine Sprache kannst brauchen. Und die Hauptsache wäre dann, zu versuchen, in das internationale Genf zu kommen. Und darum hat mir das natürlich Motivation gegeben, das anzunehmen. Und zweitens, auch meine indischen Freunde. Ich habe ihnen gesagt, was soll ich jetzt machen? Dem Gefühl nach, werde ich schon lieber zurück nach Indien. Leicht wird es nicht sein, aber vielleicht nicht ganz unmöglich. Dann haben die mir gesagt, warum tust du nicht versuchen, vielleicht da zu arbeiten für Gerechtigkeit, wo viele Ursachen noch fast wichtiger sind als bei Indien Indien.
In Genf unten habt ihr aber sicher noch andere Arbeit. Ich meine, die Jesuiten sind ja in Genf immer irgendwie vertreten gewesen. Was ist das sonst noch herum, was ihr daran arbeitet?
Ja, zuerst möchte ich gerade sagen, dass eben die französisch sprechenden Jesuiten, die sind da ziemlich gegenwärtig. Die haben da zum Beispiel Choisir, ist eine Zeitschrift, und der ist auch Eco Illustré. Und der, der Redakteur ist, ist sogar Präsident gewählt worden in Rio de Janeiro für die Weltorganisation von Journalisten. Die sind ziemlich bekannt. Aber nicht im internationalen Genf. Darum haben sie eben gehofft, dass ich da irgendwie wirklich nie was Wege finden, um da gegenwärtig zu sein. Das heisst, in den Vereinigten Nationen, aber durch eine internationale Nichtregierungsorganisation und zusammen mit anderen, die auch so internationale Organisationen vertreten wie ich, versuchen eben etwas beizusteuern zum ganzen Prozess, was eben da passiert in Genf.
Aber es gibt doch noch, um auf das zurückzukommen, eine internationale Organisation, Gemeinschaft christlichen Lebens. Vertretet ihr die euch in Genf unten noch?
Ja, das ist eben die Organisation, die ich vertrete. Ich habe mich selbst angeboten, weil ich gewusst habe, dass die in New York Leute haben, an der UNO und auch in Wien. Und das ist also eine Organisation, die Laienorganisation, die dem Jesuitenorden ansteht. Die sind überall, sind auch in der Schweiz. Und ich habe mich mit denen schon getroffen. Walliser ist sogar der Präsident von denen. Und sind sehr stark in anderen Ländern, zum Beispiel in den Philippinen, in Südamerika, in Amerika, in der ganzen Welt.
Und was tut ihr da als Vertreter von solchen Nichtregierungsorganisationen ganz konkret? Was tut ihr schaffen?
Ja, wisst ihr, ich habe mich angeboten, weil ich eben gerne möchte der Organisation helfen, ein bisschen mehr engagiert zu sein und systematisch zu sein und zusammenarbeiten auf internationaler Ebene und gerade auch mit New York und Wien. Das ist eins. Aber immerhin ist das für mich eben auch schon eine Möglichkeit, in die Welt reinzukommen. Es hat halt zwei Seiten. Und von der zweiten kann ich eigentlich jetzt mehr sagen, weil nämlich ich sehr interessante Sachen erlebt habe in den paar Monaten, seitdem ich jetzt in Genf bin.
Könnt ihr dir zum Beispiel sagen, was jetzt ihr da habt konkret geschafft? Sagen wir, habt ihr noch da auftreten vor internationalen Gremien oder wie ist das?
Ja, was ich zuerst machen musste, ist überhaupt in die Welt reinzukommen. Da hat mir niemand geholfen. Und natürlich habe ich das ein bisschen in unserer Familie, dass wir nicht so geniert sind. Ich habe auch Sprachen. Und so ist eigentlich das erstaunlich, wenn ich in ein paar Monaten so viele Leute kennengelernt habe und gerade entdeckt habe, dass es eben ausgezeichnete Leute gibt und auch andere, dass man lernt, wo man eben muss vorwärts gehen muss. Und ich muss sagen, ich schätze das sehr, wie viel mir geholfen worden ist, gerade von Leuten, gell, wenn ich da entdeckt habe. Und dass man schon viele grosse Freundschaften gemacht hat, das ist mal das Erste. Das Zweite wäre natürlich, ja, wie kommt jetzt, was heisst das für die Arbeit? Und das wäre wahrscheinlich die Frage, die ich mir jetzt gestellt hätte. Ja, es gibt eben da verschiedene Ebenen. Am leichtesten zu verstehen ist vielleicht die direkte Aktion mit anderen, die eben auch so sind wie ich. Zum Beispiel, haben wir 5 oder 6 von uns, haben wir im Namen von 100 Nichtregierungsorganisationen, auf Englisch heisst man das NGO, Französisch heisst man das ONGS, Organisation Non Gouvernementale, haben wir viele Botschaften besucht, im Namen von diesen 400 Palästinenser, um die Botschaften zu fragen, was die dir, um auf Israel Druck auszuüben, dass die Leute wieder zurückkommen können. Und das war natürlich mal interessant zu sehen, wie die Japaner nicht, aber die Chinesen, die amerikanische Botschaft, die englische Botschaft, die dänische, französische und so weiter, wie die reagiert haben. Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, dass die uns ernst nehmen, weil sie nämlich müssen ihre Regierung einen Bericht geben über das, weil wir Jahrhunderte Nichtregierungsorganisationen dem vertreten, in dem bestimmten Fall. Das ist jetzt eins, was sehr konkret ist. Aber gibt es eben noch andere, wenn ich das vielleicht soll jetzt sagen oder später?
Ja, ich glaube, es wäre interessant zu wissen, ob ihr euch an regelmäßigen Sessionen könnt, auftreten und teilnehmen, selbstverständlich.
Ja, was die Sitzung angeht, hat es eben wieder 2 verschiedene. Eins ist, wenn man eine kleine Untergruppe sich trifft. Und meistens sind eben das Gruppen eben von Vertreter von Nichtregierungsorganisationen oder wenn man kann sagen, die zivile Stimme, die Stimme der zivilen Gesellschaften. Und das ist natürlich interessant, weil das kleiner ist und ist auch ein bisschen mehr spezifisch. Das kann zum Beispiel sein über die Gerechtigkeit und Entwicklung in der dritten Welt, Nord-Süden. Es kann sein über die Rechte von bestimmten Gruppen, zum Beispiel von Frauen, von Kindern, Kinderschutz. Es kann sein über Ökologie und so weiter. Und ich bin eben natürlich in diesen Gruppen, die ich jetzt entdeckt habe, wo ich am meisten beitragen kann. Nämlich Fragen von Entwicklung, Fragen von Gerechtigkeit und Fragen von Volkserziehung, was die Leute dort befähigen, dass sie nicht nur die Objekte sind, sondern auch Subjekte sind in einem ganzen Prozess, ob jetzt das lokal ist oder national oder international. Das ist eins. Das andere ist natürlich die Versammlungen, die Sitzungen von der UNO selber.
Ihr habt mir vorhin noch gesagt, dass ihr da die Friedensnobelpreisträgerin kennt, von Guatemala.
Ja, das hat eben zu tun mit der gegenwärtigen Sitzung von der UNO. Da ist vor ganzem Monat, von Mitte Februar bis Mitte März, ist da eine Sitzung, wo alle Nationen dort mitmachen, fast 200, das ist ein riesiger Saal. Und dass ich eben wir, einige von uns, die ein bisschen mehr Zeit haben für das, dass man da dabei ist und dass man dort Papier vorbereitet und dass man etwas kann beitragen kann, wenn bestimmte Fragen diskutiert werden und auch Vorschläge machen, den Text vorlegen, wo das LTD reinkommt in die Formulierung von Menschenrechten. Und da habe ich eben, ja, ich habe eben auch können. Das ist der einzige, wie heißt man das, sagt man das, Plattform, wo man kann reden und das Recht hat, obwohl man nicht eine Regierung vertreten darf, hat man das Recht, da mitzumachen. Und da kann man reden und ich habe das auch gemacht und durch einen anderen auch, für meine Organisation, habe ich da etwas können drin tun. Eins hat es dort mit den Palästinensern und das andere hat es dort mit Leuten von Südamerika, besonders die in diesen Städten sind, die Armen in den Städten, um was es eigentlich geht, warum die Gelder, die Entwicklungsgelder nicht da abkommen und was man da machen muss, um das abzusichern. Die Rigoberta Menchu ist eine Ureinwohnerin von Guatemala und die hat das Jahr den Nobel-Friedenspreis bekommen. Und ich habe natürlich riesige Freude, dass ich mit ihr reden und habe gesehen, wie so eine Frau, die eigentlich nur 6 Jahre hat Primarschule hatte, wie die ganze Welt zu ihren Füßen hatte, und dann etwas zu sagen hatte, was die wirklich hat, ja, getroffen hat. Und die Presseleute sind da gewesen und Fotografen sind da gewesen. Die ganze Halle, riesige Halle, war dunkelvoll gewesen. Und vorne ist da so ein Fröwi von Guatemala. Ich habe einen Mordsfreak.
wenn man eben das auch hört reden, macht ihm das ziemlich Druck. Herr Pater, ich sehe, dass ihr da voll drin seid. Wie seht ihr Ihre eigene Zukunft auf diesem Gebiet?
Ja, es ist halt so. Die mir sagen, gib jetzt mal einen Bericht von dem, was du machst, dann sage ich immer, ja, das geht jetzt ein Jahr, bis man überhaupt einen Weg findet. Ich habe ihn schneller gefunden, als dass ich gedacht habe. Aber trotzdem, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Es braucht da Geduld und man muss einfach mit der Zeit lernen. Für mich ist die Arbeit leicht, weil ich mich am wohlsten fühle in dieser internationalen Gruppe. Ich kann die Sprache brauchen, die ich habe. Und ich habe überhaupt gerne, wenn es ein bisschen so weite Luft geht und nicht so, ja, so eng geht. Ich habe das gerne, mit Leuten zusammen zu aus allen Nationen. Jetzt, wie geht das weiter? Weitergehen wird es in dem Sinn, dass man eben, ja, so mehr und mehr das dort ausschliessen, was sich nicht lohnt. Dass man mit den Leuten nicht zusammenarbeiten, die nicht ernst sind, sondern die wirklich sich dann einsetzen. Und da gibt es eine ganze Haufen feine Leute, das habe ich jetzt schon entdeckt. Und dann müssen wir eben sehen, wie kann man sich zusammen organisieren, dass man eben allmählich etwas reinbringt. Man weiß, dass es dank der Nichtregierungsorganisationen ist, dass die ganze Frage von Ökologie und Umweltschutz und die ganze Frage von Menschenrechten sind zum grossen Teil durch die zivile Stimme, das heißt, der Nichtregierungsorganisationen vorwärts getrieben worden. Und das wird sogar öffentlich in der UNO-Sitzung selber gesagt.
Mit dem markanten Wort, Herr Pater, sind wir jetzt gerade am Ende von diesem Gespräch. Ich habe grosse Freude, mit dem hier zu reden. Und er lernt uns kennen. Ich bin einer von diesen Oberwallisern, der noch nie so gut gekannt hat. Ich möchte vielleicht sagen, mein Eindruck ist nicht der, was ihr im Gespräch gesagt habt. Ich bin der Meinung, dass ihr ein sehr guter Jesuit seid. Und ich gratuliere euch zu dem Einsatz für die Menschenrechte, für die wesentlichen Grundlagen, die auf unserer Welt zu erarbeiten sind und was noch abrutscht. Ich wünsche euch viel Erfolg in der Arbeit in Genf unten an. Und ich glaube, ihr seid nicht das letzte Mal hier auf Radio Rotto gewesen. Ich hoffe, dass wir einmal später wieder ein solches Gespräch haben. In dem Sinn, merci vielmals und kommt gut heim. Ich tue jetzt zum Schluss noch Ew und ich alle zusammen eine unsterbliche Musik spielen, nämlich ein Allegro von Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
gebe euch jetzt noch ein paar kirchliche Meldungen durch. Der katholischen Kirche in Polo fehlt es am Willen, einen Trennstrich zur politischen Macht zu ziehen. Die Kirche hat immer wieder betont, sie die keine politische Macht anstreben. Ihre Verhalten in gesellschaftspolitischen Entscheiden werfen aber die Frage auf, ob man von der Kirche hintergangen kann, sagt der bekannte katholische Theologe Josef Tischner aus Krakau. Prälat Tischner wörtlich. Früher befasste man sich mit dem Dasein Gottes, der Rolle Jesu Christi und Maria. Heute wird in erster Linie nach der Rolle der Kirche gefragt. Über 700'000 Rosenkränze sind bis heute nach Russland gebrungen gekommen. Zielswerfe und Schwestern von der Mutter Teresa haben sie verteilt. Die Rosenkranzaktion hat der Pater Patrick Beiten geleitet. Nach seiner Aussage sollten noch 100'000 Verteilte kommen. So gross sei die Nachfrage in Russland. Der Papst war nicht vor langem in Khartoum. Ein Schupolit haben ihn noch ganz herzlich empfangen. Bei Gesprächen mit Regierungsvertretern hat er gefordert, mit dem Bürgerkrieg endlich aufzuhören und auf dem Verhandlungsweg sich zu einigen. Die Religionsfreiheit soll auch für Christus gelten und Minderheiten sollen wir schützen. Damit hat er auf die rücksichtslose Islamisierungspolitik von der Regierung angespielt, unter der die christliche Gemeinschaft, besonders im Süden vom Land, furchtbar müssen leiden. Die Christen wollen gar nichts Besonderes beanspruchen, nur ihre Religion ungestört und frei ausüben. Bei dem internationalen Filmfestspiel in Berlin ist der Ambros Eichenberger vom katholischen Mediendienst Zürich dabei gewesen. In einem Schuppo Filme seien religiöse Elemente zu finden, wie etwa die Suche nach Glück, Liebe und Geborgenheit, sagt er. Wir müssen Gott nicht nur in der Kirche suchen, sondern im Herz des Menschen, meint der Filmexperte. Er habe bei der Berlinale 93 Filme zur Kostbarkeit des Lebens und Beiträge gesehen, die zeigen, dass nicht möglich ist, Träume zu täten. Das sind deutlich religiöse Elemente. Erstaunliche Hoffnungsbilder in der so hoffnungslosen Zeit oder auf der Suche nach neuen Werten in den Darstellungen, vor allem bei Jugendlichen, habe ihn noch ganz tief beeindruckt. Kann und bald einmal römisch-katholische Pfarrherr in den Nationalrat gewählt kommen. Bis jetzt hat das der Artikel 75 von der Bundesverfassung verboten. Wenn es nach dem Willen von der Staatspolitischen Kommission vom Nationalrat geht, so soll das Schweizer Volk Ende 94 über eine entsprechende Verfassungsänderung abstimmen. Bis jetzt hat die Bundesverfassung nur Leute in den Nationalrat wählen, die Schweizer Bürger, stimmberechtigt und von weltlichem Stand sind. Aber auch im Gesetzesbuch von der katholischen Kirche, im sogenannten kanonischen Recht, steht schwarz auf weiß, dass Geistliche keine politische Amtchen sollen und annehmen. Ihre politische Arbeit kehre nur in Ausnahmefällen zu ihrer Bestimmung, sagt auch der Papst. Politische Betätigung sei in erster Linie die Aufgabe der Laien. Warum das Leid? Warum das Übermaß an Leid? Wie kann angesichts des Leids vom allmächtigen und gütigen Gott gesprochen werden? Die brennende Frage hat der Walliser Dominikaner Johannes Brandschen, Dogmatikprofessor an der Uni Freiburg, probiert zu beantworten. Er hat dabei 5 Griffe empfohlen, die helfen können, dem Lido zu begegnen. Der erste. Mensch, du kannst das dunkle Geheimnis des Leidens nie und nimmer begreifen, aber du brauchst dich nicht schuldig zu fühlen, wenn du leidest. Das ist Zitat aus dem Buch Hiob. Mit dieser Aussage kommt die Verbindung zwischen Leid und Strafe zu erschrecken. Es gibt Platz für die Hoffnung. Der zweite Griff. Aus Leid kann man lernen. Der Mensch muss auch noch klagen und das Herz ausschütteln. Weiter kehrt es Loslassen noch dazu. Wir werden nur reich, wenn wir loslassen, sagt er. Der Leidende hat in Abgründe geblickt. Er ist weiser, reifer geworden. Als dritter Griff das Pauluswort. Einer trage des anderen Last. Einander drehst du, Zweifel und Angst ehrest du, miteinander trage. Als vierter Griff bietet er dir die christliche Ergebung, die weder blinde Unterwerfung noch stumme Resignation ist, an. Es sei ein Wunder der Gnade, wenn der Mensch im Lido kann sagen, dein Wille, Gott, geschehe, auch wenn ich es nicht verstehe. Hoffnung zu haben. Gegen alle Hoffnung sind der Fünfgriff seit Branchen. Im Geschehen von Ostro liegt diese ganze Hoffnung. Die Auferstehungshoffnung kann uns vor Verzweiflung bewahren, gibt uns Licht, das wir brauchen, um mutig zu leben. Das sind die wichtigsten Punkte aus dem Vortrag über das Lido von Johannes Branschen, der übrigens aus Randau kommt. Ihr habt Poem gehört, ein Stück aus dem Opus 41, Nummer 6, komponiert von Fibich. Auch hier aus dem Oberwallis gibt es allerlei zu melden. So führen die Pfarrerien Brick und Glies eine grosse Lebensmittelsammlung für Kroatien durch, und zwar vom 1. bis zum 3. März. Ohne kann man natürlich nur haltbare Lebensmittel wie Öl, Fett, Mehl, Konserven mit jeglichem Inhalt wie Apagmies und Fleisch und so weiter. Abgeben kann man die Lebensmittel im Pfarreizentrum Brick, und zwar an alle drei Tagen vom 9. bis zum 11. und vom 2. bis zum 6:30. Wichtig ist nur, dass ihr die Lebensmittel in Drucken verpackt. Caritas Schweiz reicht sie sofort nach der Sammlung und bringt sie nach Kroatien, wo die Menschen in so grosser Not sind. Euer Geld spenden kann man über folgende Adresse schicken: Katholisches Pfarramt Brigg, Postcheck 19-6260-8. Wiederholung: Postcheck 19-6260-8 mit Vermerk Sammlung Jugoslawien. Oder ans Katholisch Pfarramt Gleis, Postcheck 19-98-93-6. Postcheck 19-98-93-6. Euch mit dem gleichen Vermerk. Wir legen auch die Sammlung ganz fest ans Herz. Uns geht's ja eigentlich viel zu gut. Wir haben genug zu essen und zu trinken, haben bald alles, was wir uns nur wünschen können. Und da sind so viele Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die durch unsere Spende überleben können. Dürfen wir da echt noch Nein sagen? Alles herzliches Vergelt's Gott, was die Aktion unterstützt dient. Zwei gespässige Apostel spielt die Bürobühne für das ganze Oberwallis. Von Münster bis Susto treten sie an einem Schuppenort auf. Der Büroseelsorger Eduard Imhoff hat das Apostelspiel, eine Mischung zwischen Gaunerkomödie und Mysteriospiel vom Österreicher Max Mell in den Dialekt von Grängjolsch übersetzt. Geht zu sehen, wenn möglich, anschauen. Es verspricht recht viel. St. Jodro hat diese Woche ein Rechtsprogramm anzubieten. Gerade am Montag, den 1. März, ladet der Katholische Freiwillbund zum Ichertag ein. Die Tagung steht unter dem Thema «Eine Frau, die Grenzen auftut», Katharina von Siena. Als Referentin hat sich Rita Bausch aus Weifeldula verpflichtet. Am Donnerstag, den 4. März, ist in der Hauskapelle von St. Jodro Fastenmeditation. Dazu bist du euch herzlich eingeladen. Am Samstag, den 6. März, vom 2 bis im 5. ist der Kommunionhelferkurs angesagt. Heute Nachmittag um 14:30 treffen die Schicht Mitglieder von der Glaube- und Lichtgemeinschaft im Rathaussaal in Visp. Am Abend, um 6 Uhr, kommt unter der Abendmesse die Standorte von der Gemeinschaft eingesegnet. Zu der 4 laden die Verantwortlichen alle Mitglieder aus dem Oberwallis herzlich ein. Mit Zintholz von der nächsten Woche spricht für uns der Pfarrer German Burginer. Das war die letzte Information. Mit der schließt das heutige Kirchenmagazin. Vergelt's Gott, sage ich allen, die mitgeholfen haben. Euch allen wünsche ich einen flotten Sonntag, voll Ruhe und Stille, voll Freude und Erholung. Und der ein guter Start in die nächste Woche. Hören wir miteinander noch ein bisschen Musik. Und zwar habe ich eine Serenade vom Haydn ausgesucht. Damit sage ich euch, Piete Gott.